Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18+ in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.
Gehirn gehört. Ein Psychopodcast der Wissenschaft. Von und mit Professor Dr. Volker Busch.
Was macht Sie glücklich? Ihr Job oder das Geld, das Sie für ihn bekommen? Sind es Ihre Freunde? Oder sagen Sie sich, ach, wer braucht schon Freunde? Ich habe schließlich Geld. Ist es die Liebe zu einem Menschen oder zur Natur, vielleicht zu einem Hobby, zu Ihrem Hund? Oder reicht es Ihnen völlig vor dem Kamin zu sitzen und etwas Musik zu hören? Vielleicht haben Sie gerade bei allem ein bisschen genickt. Mehrfachantworten sind bei der Frage nach dem Glück nämlich typisch für uns Menschen. Glück ist Vielfalt und sehr individuell. Aber wo und wie finden wir nun unser Glück? Macht es überhaupt Sinn, auf die Suche danach zu gehen? Und wenn wir es finden, können wir es denn festhalten? Gibt es vielleicht ein paar clevere Tricks, es zu vermehren? Über all das wird es in dieser Folge gehen. Ich muss Ihnen sagen, dass ich selbst gerade sehr, sehr glücklich bin. Ich muss das kurz loswerden, verzeihen Sie. Die Folge ist nämlich Teil eines neuen Buches von mir, das aktuell erschienen ist. Gute Nacht Gehirn heißt es. Und es umfasst die schönsten Folgen aus Gehirn gehört. Viele von Ihnen hatten mich in den letzten Monaten angeschrieben und sich gewünscht, die Geschichten nochmal irgendwo nachlesen zu können oder jemandem eine Freude damit zu machen. Und das habe ich meinem Verlag vorgeschlagen und die haben gesagt, juhu, machen wir. Und dann habe ich die Texte umgeschrieben, geupdatet, mit vielen neuen Bildern, lustigen Anekdoten, ergänzt, auch mit Literaturangaben zum Weiterlesen und so weiter. Und herausgekommen ist eine frische Gedankensammlung für Sie oder für irgendjemand anderen zum Verschenken, falls Sie sie blöd finden. Es sind kurze Kapitel, leicht zu lesen, kurz vor dem Einschlafen. Ich hoffe, ich kann Ihnen eine gute Idee schenken, um danach zur Ruhe zu kommen. Wenn Sie mögen, schauen Sie mal rein, ich würde mich sehr freuen. In dieser Folge werden wir uns zunächst ein paar Paketdienste im Gehirn anschauen und miteinander vergleichen, die uns das Glück liefern. Wir werden im Hörsaal die Gravitation mit einem Ball testen. Wir werden einem Surfer dabei zusehen, wie er auf die Riesenwelle wartet und dabei sein ganzes Leben verpasst. Wir werden uns in einen Welpen verlieben. Wir werden ein Violinkonzert an einer U-Bahn-Station genießen und mit etwas Glück werden Sie einen Geldschein in einem Versuchslabor finden. Sie dürfen ihn gern behalten. Gemeinsam werden wir heute etwas ganz Wichtiges erkennen, was in der Diskussion um das Glück nach meinem Dafürhalten heutzutage etwas zu kurz kommt. Menschen können Glück finden, ohne krampfhaft danach zu suchen. Und das ohne Drogen und Psychopharmaka. So ein Angebot mache ich als Psychiater nicht besonders oft. Also greifen Sie zu und seien Sie willkommen zu dieser glücklichen Folge. Ich möchte mit einer Geschichte beginnen, die uns, wie ich finde, ganz wunderbar in das heutige Thema einführt. Vor langer Zeit wollten die Götter den Menschen das Geschenk des Glücks machen. Aber weil sie nicht wollten, dass die Menschen es zu früh finden, entschieden sie sich, das Glück so lange vor ihnen zu verstecken, bis sie reif genug wären, damit umzugehen. Einer der Götter schlug vor, es auf den höchsten Berg der Erde zu tragen. So weit oben würden die Menschen nie nach dem Glück suchen. Ein anderer empfahl, es in eine riesige Höhle zu legen. So weit ins Dunkle würden sich die Menschen nie wagen. Ein dritter kam auf die Idee, das Glück an der tiefsten Stelle des Ozeans zu versenken. So weit nach unten würden die Menschen niemals tauchen. Aber was, wenn die Menschen doch alle Anstrengungen unternehmen würden, das Glück vorzeitig zu finden? Mit ihrem Ehrgeiz und ihrem Verstand wären sie wahrscheinlich in der Lage, bald jeden der genannten Orte zu erreichen. Lange Zeit diskutierten sie miteinander, welches Fleckchen der Erde als Versteck geeignet sei. Plötzlich kam ein weiterer Gott auf eine Idee. Er sagte, lass uns das Glück in den Menschen selbst verstecken. Dort werden sie es mit Sicherheit niemals finden. So kam es und bis heute suchen die Menschen es immer noch. Ich liebe diese Erzählung und nutze sie oft in meinen Vorträgen oder Vorlesungen. Wann die Menschen begannen, auf die akribische Suche nach dem Glück zu gehen, ist in der historischen Forschung tatsächlich umstritten, aber mittlerweile kann man sagen, es tun gefühlt alle. Vor ein paar Jahrhunderten dachten die Menschen noch, zumindest die meisten, ihr Glück hinge weitgehend vom göttlichen Schicksal ab. Die Erwartungshaltung gläubiger Christen, im Jenseits werde alles besser, wenn sie sich jetzt anstrengten, ließ sie auf Erden eine Menge ertragen. Glück zu Lebzeiten schien verzichtbar, wenn man es denn später umso stärker genießen könne. Heute ist das anders. Gott gilt, zumindest in unseren Breiten, bei vielen Menschen als abgeschafft und jeder ist selbst seines Glückes Schmied. Und weil Menschen ihre Hoffnungen nicht mehr auf den Garten Eden setzen, muss das Leben bereits im Hier und Jetzt möglichst glückselig gestaltet werden. Wer weiß schon, ob es nach dem Tod noch weitergeht. Glück ist also längst keine Sache Gottes mehr, sondern Privatsache. Und aus diesem Grund beschäftigen sich Menschen heutzutage auch sehr viel mit ihrem Glück. In Buchhandlungen füllen Ratgeber und alle möglichen Glückshilfen mittlerweile meterweise die Regale. Es gibt Glückskalender, Glücksmarmelade und es gibt sogar Glücksseife in Form eines Kleeblatts, versteht sich. Und dennoch nimmt interessanterweise das Glück in der Bevölkerung nicht wesentlich zu. Untersuchungen zeigen, dass das Glück der Deutschen sich über die letzten 30 Jahre kaum verändert hat, ein paar kleinere Veränderungen außen vor gelassen. Mehr Beschäftigung mit Glück bedeutet also noch lange nicht, mehr Glück zu empfinden. Es scheint sogar eher eine inverse Beziehung zu bestehen zwischen der Suche danach und der tatsächlichen Stimmung. Untersuchungen der Universität Denver in Colorado zufolge sind diejenigen Menschen am unglücklichsten, die dem Glück am engagiertesten hinterherlaufen. Was ist der Grund hierfür? Möglicherweise führt die Beschäftigung mit Glück zunächst einmal dazu, dass man ins Überlegen kommt, wo es einem denn überall fehlen könne im Leben. Man hinterfragt also plötzlich Dinge, die einen vorher gar nicht gestört haben und man fühlt sich nicht mehr erfüllt, wo man vorher überhaupt gar keinen Mangel spürte. Mehr Wissen ist also nicht immer ein Zugewinn. Der englische Dichter Thomas Gray sagt einmal, wo Unwissenheit ein Segen ist es Torheit, weise sein zu wollen. Glück stellt sich also nicht automatisch dadurch ein, dass wir viel theoretisches Wissen darüber in Erfahrung bringen und es ständig hinterfragen. Genauso wenig mehren wir es dadurch, dass wir wie irre allen möglichen Erfolgen und Zielen hinterherjagen. Vor vielen Jahren soll der Bergsteiger Reinhold Messner einmal in einem Interview über seine Besteigung des Mount Everest im Jahr 1978 gefragt worden sein, ob er glücklich gewesen sei, als er oben ankam. Seine erstaunliche Antwort lautete, ich empfand nichts als den Wunsch, zurückzukehren. Glück empfand ich, als ich im Tal Blumen und Kinder lachen sah. Da oben war nur ein Umkehrpunkt. Ich finde das einen unheimlich starken Satz. Heute jagen wir Erfolgen, Rekorden und anderen Kicks hinterher in der festen Überzeugung, dass die, die sie am laufenden Band erleben, auch glücklicher sein müssten. Dabei unterläuft uns jedoch eine Verwechslung, an die uns Reinhold Messner erinnert. Zielerreichung ist nicht zwangsläufig gleichbedeutend mit Glück. Bitte an dieser Stelle nicht falsch verstehen. Natürlich brauchen wir Ziele. Das gesunde Streben nach etwas ist extrem wichtig für uns Menschen und es bereichert unser Leben. Aber trotz alledem sind Erfolge und Zielerreichungen keine Voraussetzung für Glück. Punkt. Über kurz oder lang kann es sogar eher Glück kosten, denn sobald das Erreichen von Zielen die hauptsächliche Bezugsquelle von Glück wird, wird das Leben recht anstrengend. Im Laufe der Zeit werden wir immer abhängiger davon, unbedingt erfolgreich zu sein und zu bleiben. Druck und Tempo nehmen also immer weiter zu. Und irgendwann ist Glück im Leben keine Kür mehr, sondern Pflicht. Mit der ursprünglichen Verständnis von Glück hat das alles, ehrlich gesagt, wenig zu tun. Glück setzt weder eine intellektuelle Beschäftigung mit dem Thema voraus, noch erfordert Glück einen Jagdschein nach Erfolgen. Die Bedeutung von Glück wird klar, wenn wir uns den Begriff einmal näher anschauen. Das Wort Glück kommt nämlich aus dem Altdeutschen und stammt von Gelucke ab, was übersetzt so viel heißt wie gutes Gelingen. Gemeint ist aber nicht eine Beute nach der Jagd und auch nicht die Belohnung nach einer anstrengenden Zielerreichung. Mit Glucke ist stattdessen eine plötzlich auftretende günstige Fügung gemeint. Halten wir also zu Beginn schon mal fest, Glück ist nichts, was man sich intellektuell erarbeitet oder durch Tun hart verdienen muss, sondern etwas, das sich weitgehend zufällig ereignet, weil es einem spontan widerfährt. Aus diesem Grund hat Glück auch sehr, sehr viel mit unserer Aufmerksamkeit zu tun und mit der Fähigkeit, es dann zu erkennen, wenn es uns von selbst begegnet. Zur Zeit für einen Blick ins Gehirn. Natürlich können Hormone und Neurotransmitter nicht erklären, was Menschen genau fühlen und denken, wenn sie glücklich sind. Aber es kann dennoch ganz sinnvoll sein, die zugrunde liegenden Botenstoffe einmal etwas näher zu betrachten. Dann wird nämlich deutlich, dass Glück ein Sammelbegriff für ganz viele verschiedene positive Gefühle ist. Ähnlich wie bei den Päckchen zu Hause wird Glück auch im Gehirn durch verschiedene Paketdienste geliefert, wenn man so will. Ein paar dieser Glückslieferdienste schauen wir uns einmal an. Das sind zunächst die Endorphine. Sie überbringen Glücksgefühle, die durch eine intensive körperliche Aktivität auftreten. Sie sind verantwortlich für den Kick, der gleichzeitig auch ein bisschen berauscht. Beispiele sind Sport und Bewegung, sexuelle Aktivität oder ein zerreißender Lachanfall. Oder eine Kombination aus allem, also sportlicher Sex, bei dem sie sich kaputt lachen. Ein Rauschzustand, danach sind sie völlig bekifft. Dann ist da Oxytocin. Es überbringt Glücksgefühle, die in einem engen sozialen Kontakt mit ihren Mitmenschen entstehen, etwa weil sie miteinander Zeit genießen oder füreinander da sind. Es löst Gefühle von Geborgenheit und Verbundenheit aus. Sanfter Körperkontakt wie Umarmungen oder Kuscheln können das Ganze verstärken. Kippt das Ganze in Richtung sportlichen Sex, sind wir wieder bei den Endorphinen. Ein weiteres Hormon in dem Zusammenhang ist Noradrenalin. Der Neurotransmitter überbringt Glücksgefühle, die dann entstehen, wenn sie sich konzentrieren und im Flow sind. Der Fokus auf eine Aufgabe, die ihnen Freude bereitet oder die ihnen wichtig ist, kann sie auch glücklich machen. Es versetzt ihren Geist in eine positive und wohltuende Leistungsspannung. Beispiele hierfür sind ein kniffliges Sudoku oder ein Videospiel, in dem sie, weiß ich nicht, unbedingt noch alle magischen Ringe sammeln müssen, um ein neues Level freizuschalten. Und dann ist da noch Serotonin. Dieser Botenstoff beteiligt sich an Gefühlen von Ausgeglichenheit und Zufriedenheit. Es versetzt sie in eine positive und gelassene Stimmung. Beispiele für serotonerges Glück ist, wenn sie gemütlich im Garten sitzen und eine Zeitschrift durchblättern. Oder wenn sie diesen Podcast gerade bei einem Spaziergang in der Natur hören. Hoffe ich zumindest. So, den vielleicht wichtigsten Paketdienst, also man könnte sagen den sprichwörtlichen Hermes des Glücks, den bin ich Ihnen bislang noch schuldig geblieben. Und der klingelt jetzt. Tür auf für Dopamin. Dieses Hormon schütten wir aus, wenn wir etwas Positives erwarten, also in Situationen der Vorfreude. Sobald etwas Schönes unmittelbar bevorsteht, ist die Ausschüttung von Dopamin am höchsten. Wenn wir es dann haben, sinkt die Konzentration des Botenstoffs schon wieder etwas. Wenn Sie also im Restaurant Ihre Lieblingsspeise bestellt haben, ist in diesem Augenblick Ihr dopaminerges Glück am höchsten. Sie freuen sich auf das Essen, das bald kommt. Das Essen selbst macht dieses Gefühl übrigens nicht mehr intensiver. Eigentlich könnten Sie das Etablissement nach Ihrer Bestellung also gleich wieder verlassen. Die anderen Gäste schauen dann immer so komisch. Und so ist es tatsächlich in vielen Bereichen. Was wir erwarten, macht uns glücklicher, als es zu bekommen. Deshalb freuen wir uns mitunter mehr auf das Wochenende als am Wochenende. Flirten ist oft aufregender als der erste Kuss. Und die Adventszeit kann manchmal glücklicher machen als die Weihnachtstage selbst. Vorfreude ist bekanntlich die schönste Freude. An Tagen, an denen ich etwas zur Poesie neige, nutze ich auch gern folgende Formulierung. Im Haus des Glücks bewohnt die Vorfreude das größte Zimmer. In diesem Zusammenhang übernimmt Dopamin noch eine andere wichtige Aufgabe. Es sorgt nämlich für unseren Antrieb. Einfach gesagt, es verursacht Hummeln im Hintern, die dafür sorgen, dass wir selbigen hochkriegen. Dopamin ist also nicht nur ein einfaches Glückshormon, sondern vielmehr eine Art Motivationsdroge. Dass uns Antrieb ein Glücksgefühl beschert, macht übrigens absolut Sinn, denn dadurch kommen wir in eine Bewegung und in ein zielhaftes Streben. Für unser Überleben war das immer schon vorteilhaft. Bis zum heutigen Tage macht es uns biochemisch deswegen am glücklichsten, wenn wir etwas Positives erwarten und anschließend alles unternehmen, genau das auch zu bekommen. Salopp gesagt ist unser Gehirn gar nicht so sehr für den Genuss alleine gemacht, sondern vor allem für das Streben danach. Sie glauben gar nicht, zu was ich alles zu tun bereit bin, wenn ich Schokolade will. Der Tipp Nummer 1 für kleines Alltagsglück lautet daher: Schaffen Sie sich kleine Vorfreuden. Nehmen wir beispielsweise an, Sie befinden sich gerade in einer Situation, in der Sie keine Freude oder Genuss verspüren können. Etwa, weil Sie an einer kräftezehrenden Aufgabe sitzen oder weil Sie unter Zeitdruck stehen oder weil Sie gerade irgendetwas unerträglich langweilt. Dann schließen Sie die Augen und stellen Sie sich bildlich vor, auf was Sie sich bald freuen dürfen. So schaffen es sogar die Studenten durch meine Vorlesungen. Nehmen Sie sich also vielleicht vor, nach einem anstrengenden Tag etwas Besonderes am Abend zu tun. Oder beschließen Sie sich, etwas Leckeres zu gönnen. Kleinigkeiten reichen, aber Sie sollten sie sich konkret vorstellen können. Sonst erzeugt die Vorfreude keinen biochemischen Effekt. Dass Sie Ihr Glück dafür vielleicht ein paar Stunden aufschieben müssen, ist nicht schlimm. Eine Studie der University of Kent zeigte nämlich vor kurzem, dass Menschen, die ein bisschen warten können, das Glück hiernach umso stärker empfanden. Aber damit dieser kleine Trick wirksam wird, ist es wichtig, dass die Sache in naher Zukunft liegt. Was in zu weiter Ferne ist, kann unser Gehirn nicht als Belohnung spüren. Je weiter weg es liegt, desto geringer ist die Vorfreude. Wenn Sie also auf der Arbeit völlig gefrustet in einer nervtötenden Besprechung sitzen, die kein Ende zu nehmen scheint, ist es wenig ratsam, sich auf den Sommerurlaub in 6 Monaten zu freuen. Auf den Spinningkurs am Abend oder einen Kinobesuch dagegen schon. Aus diesem Grund empfehle ich manchen Klienten, die etwas Schwierigkeiten haben, fröhlich und schwungvoll in ihren Tag zu starten, sich bereits morgens etwas für den Abend einfallen zu lassen. Dann entsteht echte Vorfreude, die einen durch den Tag trägt, selbst wenn dieser ein paar schwere Momente bereithält. Das Erwartungsglück des Menschen ist eine besondere Form des Glücks, die uns viele unliebsame Umstände oft besser ertragen lässt, wenn wir ihnen im Hier und Jetzt nicht entfliehen können. Und Sie werden sehen, das, was Sie in naher Zukunft Positives erwartet, kann Sie in vielen Situationen bereits in Ihrer Gegenwart ein kleines bisschen glücklicher machen. So, an dieser Stelle wird es leider Zeit für eine, sagen wir, mittelmäßig gute Nachricht. Kein Gefühl von Glück hält dauerhaft an. Glück kommt meist ganz überraschend, aber geht auch schnell wieder vorüber. Wir empfinden es also immer nur für einen kurzen Moment. Das ist ein sehr wichtiger Punkt, über den wir uns keine Illusion machen dürfen. In Zeitschriften und Büchern lesen Sie nämlich fälschlicherweise immer wieder Schlagzeilen wie Sie dauerhaft glücklich werden. Da kann man nur sagen, gar nicht. Glück kommt nicht, um lange zu bleiben. Vielmehr besitzt es eine Art Schwerkraft, könnte man sagen. Ihr Glück wird also immer wieder auf einen neutralen Ausgangspunkt zurücksinken, egal auf welcher Wolke 7 Sie Ihre Gefühle emporgehoben haben. So schwächt sich die Freude einer neuen Wohnung bereits nach wenigen Monaten ab und auch die Dankbarkeit über eine Gehaltserhöhung hält nicht besonders lange. Und der Stolz über eine bestandene Prüfung währt ebenfalls nur kurze Zeit. Selbst der süße Geschmack einer frischen Liebe verdünnt sich bald in der Schalensuppe des Alltags. Studien zufolge sinkt unsere Verliebtheit bereits nach 6 Monaten. Aber bitte drehen Sie jetzt nicht irritiert am Ehering. Gemeint ist hier nicht die Zufriedenheit einer Ehe. Sie kann Gott sei Dank ein ganzes Leben andauern. Gemeint ist eher so das rauschartige Gefühl des Verliebtseins. Zynisch könnte man sagen, es verflüchtigt sich, wie eine Narkose, aus der man irgendwann wieder aufwacht. Kriegen Sie keinen Schreck, sogar das Glücksgefühl, Kinder zu haben, die im besten Fall aus oben genannter Verliebtheit entsprungen sind, kracht nach einiger Zeit auf den nüchternen Boden der Tatsachen zurück. Spätestens, sobald ihnen ihre lieben Kleinen das erste Mal hinten das Auto vollreiern. Das Glücksgefühl ist um die Zeit der Geburt des Kindes maximal bei den Eltern und sinkt danach kontinuierlich ab, wie eine große deutsche Studie der Uni Potsdam zuletzt an etwa 5.500 Elternpaaren zeigen konnte. Nehmen Sie mir bitte meinen Humor an dieser Stelle nicht übel. Ich liebe meine Kinder über alles, aber auch hier sollten wir einfach ehrlich sein. Wir mögen die meiste Zeit zufrieden sein, wenn unsere Kinder um uns herum sind. Aber ein euphorisierender Glücksmoment ist es jetzt eher nicht, wenn wir die Kotze von der Rücksitzbank wischen müssen. Ich wollte mit diesen Beispielen klar machen, die Schwerkraft des Glücks holt uns immer wieder aus den Wolken. Um das zu verdeutlichen, nehme ich in der Vorlesung gern einen roten Ball und stelle mich vor meine Studenten. Und dann bitte ich sie, mir ein paar Glücksmomente der letzten Wochen zu nennen und diesem Moment einen Wert zwischen 1 und 10 auf einer gedachten Skala zuzuweisen. Und dann werfe ich den Ball hoch. Der Wurf entspricht dem Glücksgefühl. Entsprechend des Skalenwertes werfe ich den Ball also mal niedriger und mal etwas höher in die Luft. Dann frage ich meine Studenten, was haben alle hohen und niedrigen Ballwürfe gemeinsam? Es dauert meist nicht lange, bis jemand ruft, Gravitation. Mediziner verfügen immerhin über rudimentäre Kenntnisse zur Physik. Und genauso wie mit Bällen verhält es sich auch mit dem Glück. Es gehorcht der gleichen Schwerkraft. Unsere Gefühle mögen es kurzfristig hoch hinaustragen. Aber egal wie hoch es auch ist, sie kehren doch immer wieder zurück. Es gehört zur Wahrheit, dass die Rückkehr der Gefühle auf den Boden der Tatsachen manchmal böse Konsequenzen haben kann. Das ist beispielsweise dann der Fall, wenn man im Rausch der Gefühle Kaufentscheidungen trifft, die man möglicherweise ein paar Monate später bitter bereut. So kaufen sich manche Menschen im Glücksrausch überteure Klamotten, Autos oder Einrichtungsgegenstände. Die Kreditkarte macht es möglich. Das intensive Gefühl von Glück im unmittelbaren Moment lässt die Zukunft völlig unwichtig erscheinen. Aber selbst die höchsten Glücksgefühle überdauern nicht ewig. Alles geht vorbei. Nur die Schulden bleiben, an denen sie lange knabbern. Ein anderes Beispiel ist sexuelle Untreue. Die meisten Fehltritte entstehen nicht aus dem Wunsch heraus, die eigene Beziehung zu gefährden oder dem Partner schaden zu wollen. Fehltritte entstehen oft aus einem intensiven Flirt, der einen gefühlsmäßig in immer schwindelerregendere Höhen trägt. Die Lust wird immer stärker, biochemisch übrigens der Vorfreude sehr ähnlich. Ein Rausch, der einem den Blick in die Zukunft vernebeln kann und dem man sich ab einem bestimmten Punkt unter Umständen nicht mehr entziehen kann. Aber auch dieses Glück ist fast immer nur von kurzer Dauer. Schon am nächsten Morgen lässt die Schwerkraft viele der rauschartigen Gefühle hart auf den Boden krachen. Und Betroffene fragen sich, oh Gott, was habe ich da nur getan? Bei diesen und anderen Beispielen für kurzfristig euphorische Glücksmomente, die plötzlich und jäh enden, spricht man auch von der sogenannten Welpenfalle des Glücks. Benannt ist diese Falle nach den süßen und knuddeligen Hundebabys, die jedes Kinderherz höher schlagen lassen. Die Kids möchten in dem Moment, in dem sie einen Welpen sehen, unbedingt eines haben und liegen ihren Eltern in den Ohren. Bitte, bitte können wir eins kaufen. Die Vorfreude lässt die Kinder oft große Versprechungen machen, deren Tragweite sie sich fast nie wirklich bewusst sind. Klassiker lauten, also ich kümmere mich auch ganz, ganz doll um den Hund, wirklich. Und ich gehe auch jeden Tag raus, versprochen, auch im Winter. Ja, klar. Meist ist der Spuk nach 3 Monaten vorbei. Vater und Mutter sind es dann, die am Wochenende um 6 Uhr aufstehen, um mit dem Tier rauszugehen. Die Kinder pennen noch eine Runde. Im Angloamerikanischen nennt man die Welpenfalle des Glücks auch Puppy Trap. Sie hat übrigens auch in der Corona-Pandemie traurigerweise dazu geführt, dass Menschen sich in einer Mischung aus Langeweile und Begeisterungsmomenten Hunde kauften. Als der normale Alltag dann wieder zurückkehrte, wurden sie ganz schnell zum Klotz am Bein. Viele dachten sich, ach, irgendwie doch nicht. Die Tierheime erstickten förmlich an zurückgegebenen Vierbeinern. In einem rauschartigen Glücksgefühl einen Hund kaufen kann jeder. Aber langfristig Verantwortung für ein so sensibles Tier zu übernehmen, ist schon deutlich schwieriger. Es gibt einen kleinen Trick, wie Sie sich vor der psychologischen Welpenfalle des Glücks schützen können. Tipp Nummer 2 heißt, unterscheiden Sie zwischen Wollen und Mögen oder wie man auch sagt, zwischen Wanting und Liking. Im Gehirn haben diese beiden Bedürfnisse innerhalb unseres Belohnungssystems nämlich unterschiedliche Funktionen und Neurotransmitterprofile zur Folge. Das Wanting-System springt an, wenn Sie etwas ganz unbedingt und sofort wollen. Es steht sozusagen für eine starke Begierde und einen hohen inneren Antrieb. Leider ist diese Form des Glücks in der Regel von besonders kurzer Dauer. Die Lust vergeht fast genauso schnell wieder, wie sie kam. Alle Beispiele, die wir eben besprachen, fallen darunter. Also Essen, Sex, das impulsive Kaufen irgendwelcher Dinge, inklusive Welpen. Das Liking-System springt dagegen an, wenn Sie etwas gerne mögen, weil es Ihnen gut tut, aber ohne, dass es Sie dabei maximal kickt. Es löst mehr ein Gefühl von Zufriedenheit und Wohlbefinden aus, das nicht die Amplitude eines intensiven Rausches erlangt, aber dafür länger anhält. Um vielleicht beide Systeme nochmal an dem Beispiel mit den Welpen deutlich zu machen. Wer sich ein Hundebaby kauft, weil man dieses schnucklige Ding so leidenschaftlich gerne wollte, sein Interesse an dem armen Tier aber schon nach wenigen Wochen wieder verliert, ist sein Wanting-System in die Falle gegangen. Wer dagegen als Mama oder Papa den Hund zu Beginn vielleicht gar nicht unbedingt wollte, sich aber dann um ihn kümmert und dabei merkt, wie schön es ist, einen treuen Freund zu haben und seinen Tag mit frühen Spaziergängen bei Sonnenaufgang zu starten, der aktiviert sein Liking-System. Dieses Glücksgefühl ist etwas weniger intensiv als das Gekreische der Kinder beim Hundekauf, aber es bleibt einem treu erhalten. Übrigens genau wie die Liebe des Hundes. Unterscheiden Sie daher im Alltag immer sorgsam zwischen Wollen und Mögen. In einer Welt, die heute ständig unser Wanting-System anspricht, weil wir rund um die Uhr bitteschön viel konsumieren sollen, gelingt das gar nicht immer so ganz einfach. Aber es ist möglich, wenn man seine Impulse etwas kontrolliert. Bei einer Sache, die Sie unbedingt glauben, jetzt kaufen, jetzt besitzen und jetzt haben zu müssen, schließen Sie deshalb erstmal kurz die Augen, gehen vielleicht vor die Tür, atmen tief durch und fragen sich, was würde ich morgen dazu sagen? Je mehr Sie dann immer noch überzeugt davon sind, dass es auch dann noch Ihr Herz erfreuen wird, desto eher haben Sie wahrscheinlich etwas gefunden, was Sie auch längerfristig glücklich macht. Je mehr Sie jedoch bereits bei diesem Zeitpunkt ahnen, dass der Rausch vermutlich schnell vorbei sein wird, desto kritischer sollten Sie sein. Wie viele Fehlkäufe und Fehltritte wären Menschen wahrscheinlich erspart geblieben, wenn sie mögen und wollen besser unterschieden hätten? Wagen wir uns auf unserer Reise zum Glück noch einen kleinen Schritt weiter. Ich erinnere mich an eine junge Mama, die mir mal erzählte, dass sie mit ihren beiden noch kleinen Kindern an einem Samstag einen Ausflug in den Zoo unternehmen wollte. An dem Tag stürmte es jedoch garstig und so beschloss sie, die Sache notgedrungen, ich sag mal buchstäblich ins Wasser fallen zu lassen. Laut Aussage der Mutter flossen daraufhin im Wohnzimmer mehr Tränen als draußen Regentropfen. Kurzerhand begann sie, vor den verweinten Augen ihrer Kinder aus den verschiedenen Früchten im Obstkorb Tiere, Bäume und andere Strukturen der Zoolandschaft zu schnitzen und sie mit kleinen Holzspießchen zusammenzustecken. Als die Kinder das mit ansahen, war es augenblicklich vorbei mit ihren Tränchen. Sie schnappten sich das Obst und bastelten wie wild drauf los. Es war kein großes Zooglück, aber dafür ein klitzekleines Bastelglück, das den Kindern aus dem Tal der Tränen heraushalf. Tja, Mamas wissen eben, wie es geht. Kleines Glück kann großes Glück also vollständig ersetzen. Übrigens bei Kindern wie auch bei Erwachsenen. Ein Umstand, den wir alle irgendwie aus Erfahrung wissen und doch im Alltag so häufig vergessen. Menschliches Glück ist nicht von der Größe einer Sache abhängig. Kleinigkeiten sind unter dem Strich sogar viel wertvoller für das empfundene Glück, denn wir erleben sie statistisch viel häufiger. Auch aus der Forschung wissen wir mittlerweile recht gut, dass Glück vor allem durch seine Häufigkeit bestimmt wird, weniger dagegen durch seine Intensität. Einfach formuliert, Menschen erleben sich eher glücklich, wenn sie kleine Wohlfühlmomente erleben und genießen, dafür aber oft und regelmäßig, statt ein paar wenige große Glücksmomente, die nur alle Jubeljahre einmal auftreten. Ganz ehrlich, wie oft missachten wir diese Grundregel im Alltag? Wir jagen seltenem XXL-Glück hinterher, während wir an offensichtlichem XS-Glück einfach vorbeilaufen. Der starr nach vorne gerichtete Blick auf Maximum und Optimum lässt uns vieles übersehen, was sich an wirklich guten Momenten täglich um uns herum ereignet, in greifbarer Nähe. Das Verhalten erinnert ein bisschen an einen Surfer, der den ganzen Tag am Strand sitzt und frustriert auf die eine maximale Welle wartet, die aber einfach nicht kommen will. Statt sich einfach in die Fluten zu stürzen und auch die kleinen Wellen so zu nehmen und sie zu genießen, wie sie eben kommen, wartet er den Rest des Tages ab. Am Abend hat er nichts erlebt, außer dass er sich einen fiesen Sonnenbrand geholt hat. Tipp Nummer 3 lautet deswegen: Schaffen Sie sich kleine Glücksmomente. Manchmal reichen winzige Details aus, mit denen Sie Ihren Tag aufpäppeln oder die Situation auffrischen können. Ein paar Beispiele. Rufen Sie spontan einfach mal einen alten Schulfreund an. Ich verspreche Ihnen, er wird irgendeine spannende Geschichte zu erzählen haben. Räumen Sie Ihren Speicher oder Keller auf. Mit Sicherheit werden Sie dabei etwas finden, das längst in Vergessenheit geraten ist und Ihre Stimmung aufhält oder Sie auf eine gute Idee bringt. Picknicken Sie im Park. Das geht auch zur Not alleine, ist dann wenigstens keiner was weg. Basteln Sie sich am Wochenende eine Hängematte für Ihren Garten. Besser lässt es sich nirgends chillen. Gönnen Sie sich am Abend eine gute Schokolade. Vielleicht Dubai-Schokolade. 100 Gramm für 10 Euro. Zugegeben, das ist viel Geld für ein paar gestampfte Pistazien, aber es ist ein XXL an Endorphinen. Alle genannten Beispiele sind hier natürlich nur spontane Vorschläge. Vielleicht passen andere Dinge besser zu Ihnen. Sie sollten selbstverständlich Ihre eigenen Glücksmomente finden. Lassen Sie Ihrer Kreativität dabei freien Lauf. Aber wichtig bleibt bei alledem: Richten Sie Ihre Aufmerksamkeit nicht auf riesige Events, außergewöhnliche Ereignisse und maximale Kicks, sondern schauen Sie ganz bewusst nach kleinen Dingen. Und ebenso wichtig ist, nehmen Sie diese Kleinigkeiten bewusst wahr, lassen Sie sich also nicht von irgendeinem Mist ablenken. Dann werden auch kleine Freuden zu einem großen Genuss. Und wenn Sie sich nicht sicher sind, ob die Sache Ihr Herz erfreuen wird, probieren Sie es wenigstens aus. Nur so kommen Sie in den Zustand, der Glück am stärksten begünstigt, von dem ich Ihnen im nächsten Kapitel erzählen möchte, den Zustand der Entdeckung. Am 12. Januar des Jahres 2007 steht an der Metrostation L'Enfant Plaza in Washington ein junger Mann in Straßenkleidung mit einer Baseballkappe und spielt auf einer Geige, unter anderem die berühmte Chaconne in D-Moll von Johann Sebastian Bach. Die Geige, die der Mann spielt, ist eine Stradivari aus dem Jahr 1713 im Wert von ca. $1 Million. Sie scheint in keiner ernsthaften Gefahr zu sein, denn hunderte von Fußgängern gehen einfach an dem Musiker vorbei. Die meisten nehmen ihn nicht einmal wahr. Ein paar wenige werfen etwas Kleingeld in den Geigenkasten, den er vor sich aufgeklappt hat. Nach einer Dreiviertelstunde sind exakt 1097 Leute an ihm vorbeigelaufen und nur 7 von ihnen haben ihm ein paar Minuten zugehört. Dabei ist der Musiker nicht irgendwer. Es ist Joshua Bell, einer der besten Violinisten der Welt. Aber niemand erkennt ihn an diesem Morgen, weil die Menschen ihren Gedanken nachhängen oder anderweitig mit sich selbst beschäftigt sind. Mit etwas mehr Aufmerksamkeit hätten sie ein wunderbares Konzert genießen können. Und das ganz kostenlos. Im Kennedy Center, einem Konzerthaus in Washington, in dem Joshua Bell ebenfalls schon mehrfach spielte, hätten sie hierfür mehr als $100 hinblättern müssen. Das Ganze stellt sich im Nachhinein als Experiment der Washington Post heraus, die mit einer versteckten Kamera die Szene die ganze Zeit aufgezeichnet hat. Ein Journalist der Zeitung wird anschließend einen Artikel darüber schreiben mit dem Titel »Perlen vor dem Frühstück«. Im Jahr 2008 erhält der Redakteur hierfür sogar den Pulitzer-Preis. An diesem Morgen liegen musikalische Perlen auf dem Weg der Menschen, die zur Arbeit hetzen, aber niemand greift nach ihnen. Ich finde die Geschichte wunderschön, denn sie zeigt uns, dass wir auch im gewöhnlichen Alltag immer wieder in Situationen geraten, in denen wir Neues entdecken und Glück erleben können. Aber wenn wir unsere Welt nicht achtsam wahrnehmen, laufen wir an ihnen vorbei. Dieser Punkt mag zunächst einmal völlig selbstverständlich klingen, wird aber viel zu wenig berücksichtigt. Ich erlebe Menschen, die im Café ein teuer bezahltes, leckeres Stück Kuchen hastig unter Zeitdruck runterschlingen, statt es bewusst zu genießen. Ich begegne Menschen, die am Gipfelkreuz eines hohen Berges lieber telefonieren, statt in das atemberaubende Tal zu blicken, das sich vor ihnen ausbreitet. Ich staune über Menschen, die ein gigantisches Rockkonzert lieber den ganzen Abend auf ihrem Handy-Display verfolgen, um das eine perfekte Foto zu machen, statt sich einfach an der Live-Show zu erfreuen. Die Liste an Beispielen ist endlos. Wo keine Aufmerksamkeit ist, ist auch kein Genuss. Und im Gedächtnis verbleibt das Erlebnis auch nicht. Der häufige Mangel an subjektiv erlebten Glücksmomenten rührt also nicht daher, dass es sie nicht gab, sondern meist daher, dass man sie nicht wahrnahm. Das ist ein wichtiger Unterschied. Wie Sie wissen, verpasst man Rennpferden gerne Scheuklappen, damit sie sich besser auf das Ziel vor ihnen fokussieren können und nicht durch irgendwelche seitlichen Einflüsse gestört oder verängstigt werden. So kommt es mir manchmal auch bei uns Menschen vor. Je gestresster wir sind, desto stärker verengt sich unser Blick und richtet sich auf die Aufgabe, die vor uns liegt. Alles andere, seitlich des Weges, blenden wir aus. Und damit übersehen wir in vielen Fällen kostenloses Glück. Im Jahr 2008 veröffentlichte der deutsche Sänger und Hip-Hop-Musiker Peter Fox sein mehrfach ausgezeichnetes Album Stadtaffe. Darauf war ein ganz wunderbarer Song mit dem Titel Haus am See. Vielleicht erinnern Sie sich. An einer Stelle des Textes heißt es: Und am Ende der Straße steht ein Haus am See. Orangenbaumblätter liegen auf dem Weg. Der Song beschreibt unsere Sehnsucht nach Zielerreichung, die maximales Glück verspricht. Es scheint noch weit weg, verheißt aber groß zu werden. Dabei beginnt das Glück nicht in ferner Zukunft, am Ende irgendeiner Straße, sondern findet tagtäglich auf unserer Reise selbst statt. Das glückliche Leben ist all das, was wir auf unserem Weg entdecken. Aber wenn wir unseren Blick nicht für Orangenbaumblätter schärfen, weil wir nur auf das Haus am See schielen, werden wir unser Glück vermutlich nicht finden, sondern das meiste verpassen. Und sei es nur ein gutes Stück Kuchen, eine bezaubernde Naturerfahrung oder ein tolles Rockkonzert. Die Orangenbaumblätter sind daher unser Tipp Nummer 4. Bleiben Sie offen für das Neue, selbst wenn Sie gerade viel zu tun haben oder glauben, keine Zeit zu haben. Legen Sie die Scheuklappen ab. Das Leben bietet viel mehr als das Ziel vor Ihnen, auf das Sie losgaloppieren. Schauen Sie vorsichtig nach links und rechts und lassen Sie sich ab und zu auf etwas Neues ein. Etwas, was Ihnen zufällig widerfährt. Glück ist Glucke. Sie können das Glück auf diese Weise zwar nicht erzwingen, aber Sie können definitiv die Zahl der glücklichen Zufälle erhöhen, wenn Sie sich öffnen. Das Glück belohnt nämlich den Entdecker, der mit offenen Augen und mit offenem Herzen durch die Welt geht. Vielleicht hilft Ihnen dabei ein Aphorismus, der Konfuzius in den Mund gelegt wird. Er lautet: Wer neugierig in die Ferne blickt, entdeckt neue Horizonte in sich selbst. Und falls Sie jetzt sagen, nur von Horizonten kann ich mir nichts kaufen, ich brauche Kohle, kann ich Ihnen sogar auch helfen. Einer britischen Arbeitsgruppe gelang nämlich der Nachweis, dass Neugierde auch mit etwas Kleingeld belohnen kann. In dem Experiment ließen Wissenschaftler einen Geldschein im Labor herumliegen. Und dann beobachteten sie, ob und vor allem welcher Typ Mensch den Geldschein wohl finden würde. Personen, die sich selbst in Fragebögen vorher als Glückspilz bezeichnet hatten, fanden das Geld relativ bald. Personen, die sich selbst dagegen eher als Pechvögel betrachteten, übersahen das herumliegende Geld fast immer. Das ist ein sehr interessanter Befund, denn er zeigt einen wesentlichen Unterschied zwischen Menschen, die sich als glücklich oder weniger glücklich einschätzen. Es ist der Grad der Offenheit, mit der sie ihre Umgebung wahrnehmen. Wissenschaftlich ist das vielfach belegt worden. Menschen, die offen sind für neue Erfahrungen, geben häufiger an, glücklich zu sein. Das liegt aber eben nicht daran, dass ihnen Gott gewogener ist oder das Schicksal ihnen ein guter Kumpel ist. Es liegt daran, dass sie mehr Informationen aus der Welt aufsaugen, die sie erfreuen, die sie inspirieren oder die sie in irgendeiner Weise weiterbringen. Glückspilze sind keine speziell beseelten oder auserkorenen Menschen, sondern sie gehen schlichtweg aufmerksamer durch die Welt und bemerken dadurch kleines Glück auch eher, sobald es ihnen begegnet. Ihre Neugier schafft diese günstigen Zufälle, die man im Nachhinein als glücklichen Moment bezeichnet. Früher sagte man, Neugier ist der Katze tot. Was für ein Unsinn. Vielmehr sollte der Satz lauten, Neugier ist des Menschen Glück. Gehen Sie also doch mal bulgarisch oder hawaiianisch essen, auch wenn Sie befürchten, dass es Ihnen vielleicht nicht schmecken könnte. Falls Sie auf dem Dorf leben und das Angebot an hawaiianischen Restaurants ist überschaubar, kochen Sie selbst. Belegen Sie einen argentinischen Tango-Kurs und laden Sie Bekannte für ein Tänzchen auf der Straße ein, auch wenn Sie glauben, dafür nicht begabt zu sein. Habe ich selbst im Studium viele Jahre gemacht. Hören Sie Musik, die Sie bislang immer im Radio weggedreht oder auf Spotify weggeklickt haben. Besuchen Sie ein Museum, in dem gerade eine skurrile Ausstellung gezeigt wird, auch wenn Sie sich nicht sicher sind, ob sie Ihnen gefallen wird. Bei neuen Entdeckungen geht es nicht um das Ergebnis, sondern um das Erlebnis. Ein einziger Buchstabe macht hier einen riesigen Unterschied. Natürlich werden Sie zunächst hin und her gerissen sein zwischen Ja, ich will und besser doch nicht. Also zwischen Begeisterung und Skepsis auf der einen Seite und Risiko oder Nummer sicher auf der anderen Seite. Aber wenn Sie nie etwas Neues wagen, werden Sie auch nichts Neues entdecken. Menschliches Glück liegt fast immer in der Hinwendung zu einer Sache und nur selten in der Abkehr. Notieren Sie am Abend, was Sie erleben durften und ziehen Sie ein wohlwollendes Resümee. Nicht jede Erfahrung wird als glanzvoller Moment in Ihre Memoiren eingehen. Stichwort erste Yogastunde, ich weiß, wovon ich rede. Aber selbst im schlimmsten Fall wird Ihr Erlebnis immer noch zumindest eine sehr lustige Geschichte, die Sie anderen im Nachhinein mit einem Lächeln auf dem Gesicht erzählen können. Und im besten Fall wird Ihr Erlebnis zu einem Moment, der Ihr Leben auf eine besondere Weise bereichert, zu einem echten Glücksmoment. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich könnte Ihnen an dieser Stelle wieder eine Zusammenfassung auf die Ohren geben. Aber ich habe für den Schluss dieser Folge etwas, das Sie vielleicht noch glücklicher machen könnte. Ich möchte nämlich eine wunderbare alte italienische Zeichentrickserie in Erinnerung rufen und an Hirn und Herz legen. Sie lief in Deutschland in den 1970er Jahren und auch eine Zeit lang noch danach unter dem Titel »Herr Rossi sucht das Glück«. Sie fasst viel zusammen von dem, worum es mir heute ging, und das viel schöner, als ich es könnte. Signor Rossi ist ein kleiner, etwas untersetzter, sagen wir mal Everyman, etwas grummelig, aber herzensgut, der in Begleitung seines Hundes Gaston nach einem besseren Leben sucht. Immer wieder gerät er dabei durch bestimmte Umstände in bunte Märchenwelten, wo er hofft, das Glück zu finden, das er in seiner grauen Alltagswelt nicht zu finden scheint. Doch seine Flucht in fantastische Träume und surreale Welten ist nicht die Lösung. Im Grunde führt seine Suche praktisch nie zu dauerhaftem Glück, sondern meist nur inmitten des nächsten Schlamassels. Auf den ersten Blick wirkt Herr Rossi ein bisschen wie eine Kinderserie, aber auf den zweiten Blick entpuppt sie sich als eine wertvolle Erinnerung über das Leben, die sich an uns alle richtet. Glück finden wir nicht zwangsläufig im Außergewöhnlichen. Meist liegt das Erfüllende vielmehr im Alltäglichen und im Kleinen. Und nicht selten liegt es sogar direkt vor unserer Nase. Wenn wir unsere Scheuklappen abnehmen, ein kleines bisschen nach links und rechts schauen, können wir viele dieser Glücksmomente erleben. Und sei es nur ein Violinkonzert an einer U-Bahn-Station. Der dabei vielleicht wichtigste Befund der Forschung der letzten Jahre lautet, beim Glück ist Häufigkeit wichtiger als Intensität. Seien Sie also kein Surfer, der auf die maximale Welle wartet, sondern schwimmen Sie besser sofort raus aufs Wasser und beginnen Sie auch kleinere Wellen zu reiten. Tun Sie es jetzt. Ein paar kleine Vorfreuden sind natürlich erlaubt, erst recht, wenn der Alltag es gerade nicht zulässt. Aber ansonsten gilt die Regel XS-Glück. Dafür recht bald und immer wieder statt XXL-Glück, dafür nur selten und in ferner Zukunft. Vergessen Sie nicht, Glück ist Glucke, also eine glückliche Fügung. Haben wir daher alle miteinander mehr Freude an der Entdeckung und bleiben wir offen für die Welt. Glück hängt weitaus weniger von den Bedingungen ab, die wir vorfinden, sondern viel, viel mehr von unserer Aufmerksamkeit, es genau dort zu erkennen, wo es uns im Grunde genommen schon jeden Tag begegnet. Dabei sollte unser Fokus nicht, wie die Götter in der Geschichte zu Beginn ahnten, auf dem höchsten Berg oder dem tiefsten Ozean liegen, sondern auf den kleinen Dingen in uns selbst. So passt zum Schluss vielleicht ein wunderbares Zitat des großen französischen Schriftstellers Nicolas Camphor, der einmal sagte: Es mag schwer sein, das Glück in uns zu entdecken, aber es ist ganz unmöglich, es anderswo zu finden.
Gehirn gehört. Ein Psychopodcast der Wissenschaft. Weiterführende Informationen finden Sie auf www.drvolkerbusch.de.
Hey football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18 plus in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.